Moin Moin Hamburg!
Moin und hallo zu der Hamburger Insight, der Podcast des Magazins der Hamburger. 100% Hamburg-Liebe im Audioformat. Und in dieser Episode geht es an einen Ort, der in den vergangenen Jahren die Hamburger Food-Szene entscheidend mitgeprägt hat. Es geht nämlich ins Food Lab, in die Hafen City. Und mein Gast ist die Gründerin und Geschäftsführerin des Food Lab Hamburg, Christine Siegemund. Was 2018 mit einer Idee und viel Leidenschaft begann, ist heute Plattform, Netzwerk, Coworking Space, Testküche, Pop-up-Location und Treffpunkt für Food-Startups. Im Foodlab entstehen Produkte, Konzepte und Marken, die später ihren Weg in Gastronomie und Handel finden. Wir sprechen darüber, warum Hamburg ein spannender, aber manchmal auch schwieriger Standort für Food-Innovationen ist, über Trends wie Kimchi, alkoholfreie Getränkebegleitung oder Plant-Based-Produkte. Aber vor allem geht es um Menschen, um Gründerinnen und Gründer, um Mut, Durchhaltevermögen und die Frage, warum manche Ideen funktionieren und andere eben nicht. Christine Siegemund erzählt sehr offen von ihrer eigenen Reise, vom sicheren Job in Marketing und Werbung, über die Gründung mitten in der Pandemie bis hin zu Herausforderungen, ein solches Projekt wirtschaftlich am Leben zu halten. Eine Folge über Leidenschaft, Unternehmertum, Foodkultur und darüber, warum gute Ideen vor allem eins brauchen. Menschen, die wirklich daran glauben. Und jetzt ganz viel Spaß mit Christine Siegemund vom Foodlab Hamburg. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht natürlich nicht nur Podcast, sondern ist seit 2008 das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Sein Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt und mit Blick auf die U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren möchte. Die Hamburg ein Gesicht geben, immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorzustellen. Und da ich auch als Food Talker bekannt bin, liegt mein Schwerpunkt natürlich in Richtung der Kulinarik, der Gastronomie und beim guten Essen. Viel Spaß jetzt mit Christine Siegemund vom Food Lab Hamburg. Wir sind jetzt hier im weitläufigen Foodlab hin und her gelaufen, auf der Suche nach einem geeigneten Podcast-Raum. Jetzt haben wir hier so eine kleine Nische. Wir hoffen, der Sound ist okay für euch. Ich habe den Blick, als Gastgeberin, klar.
Ich habe auch einen tollen Blick.
Du bist gut, ja, sehr gut. Ich gucke auf die Elbe, wir haben gerade Ebbe und du guckst hier jeden Tag raus.
Ja.
So, und jetzt wird gewunken.
Genau, kommt Mauri um die Ecke. Ich sehe das Foodlab, jeden Tag. Ne?
Ich sagte gerade, man kann sich ja hier verlaufen, oder es gibt ja so viel Space. Wie groß ist denn das hier eigentlich? Knapp. Auch wenn das nichts aussagt, natürlich, über das Konzept.
Knapp 1200 Quadratmeter.
1200 Quadratmeter. Knapp, ja. Aber die Frage ist ja, was läuft hier alles im Foodlab? Erzähl mal, wo fängt man an? Mach mal den Elevator.
Den Elevator-Pitch? Nee, den mache ich jetzt nicht. Den Elevator-Pitch mache ich nicht, weil das wird total. Nee, da fehlt ja die Emotion drin. Ansonsten möchte ich sagen, wir sind der Ort, an dem man in Deutschland sein Food-Startup gründen und skalieren kann.
Das finde ich schon mal gut.
So. Ja, habe ich auch 6 Jahre für gebraucht für den Pitch. Für mich ist es nach wie vor ein Spielplatz. Ein Spielplatz für Foodies. Weil hier einfach alles passieren darf. Und ich finde das. Also gerade, ne, wir sind gerade auf der Suche nach einem Platz unterwegs gewesen. Und ich finde, das ist so dieses, das, was es auch ausmacht, dass du halt überall hinläufst und an allen Ecken und Enden passiert was. Ich weiß, dass ich in meiner ersten Vorstellung vom Foodlab, ich hatte halt immer so einen Kessel auf dem Herd. Das war so in meinem Kopf, das war das Bild.
Wo stand denn der imaginäre Herd?
Der stand schon irgendwie so mittendrin. Jetzt wusste ich ja bei Überlegung des Foodlabs noch nicht, in was für eine Location mich das verschlagen wird. Ich wusste schon, ich konnte das Konzept halt mal dahin stretchen, je nachdem, wie die Location wird. Ich hatte zum Beispiel, allererste Location war so ein Loft in Eilbek über 2 Etagen. Die nächste war ein ehemaliges Badzentrum in Eimsbüttel. So, das heißt, ich hätte schon mal in die eine, mal in die andere Richtung so ein bisschen ausweiten können. Aber der stand schon immer irgendwie so mittendrin. Und ja, wie gesagt, auch schon irgendwie mit echtem Feuer und irgendwie Gas betrieben, was wir hier nicht dürfen. Aber das war schon so, da ist halt, also schon noch ein Schnellkochtopf. Das heißt, da kann auch mal ein Deckel hochfliegen. Weil ich das ganz wichtig finde, dass das Wort Scheitern hier nicht fällt. Also wenn, dann hast du halt maximal viel gelernt, wie es nicht funktioniert. Aber das ist ja die Basis vielleicht für die nächste Gründung. Und ich finde, das beschreibt das Foodlab sehr gut. Nicht, weil hier so viele Leute scheitern oder gegen eine Wand laufen, sondern weil einfach an allen Ecken und Enden was passiert. Hier sitzen Leute im Café von der Uni, TouristInnen, keine Ahnung, Leute, die hier in der Hafen City wohnen, Leute, die hier arbeiten, holen sich was raus. Wir haben Produktionsküchen, da steht regelmäßig ein Topf auf dem Herd.
War das denn von vornherein die Idee, dass man das auch für die Allgemeinheit öffnet, dass es ein Ort der Begegnung wird?
Auf jeden Fall. Ja. Ich habe immer das Wort Begegnungsstätte verwendet und bis heute bin ich auf der Suche nach was Cooleres.
Begegnungsstätte klingt aber komisch.
Ja, total. Also wer auch immer ein besseres Wort für Begegnungsstätte hat, bitte her damit. Ich suche immer noch. Und lustigerweise stand in meinem Businessplan 2018, stand drin, dass es irgendwann, weil ich wusste ja, dass hier der Kreuzfahrtterminal beim Westfield, was ja 2021 fertig werden sollte, dass der da hinkommt. Und dann hatte ich schon im Businessplan drin stehen, es gibt auf jeden Fall so Hamburg-Pakete mit Produkten von Food-Startups für Touristen und Touristinnen, die sich das mitnehmen können als Mitbringsel für zu Hause. Ja. Also war das schon sehr klar, es wird ein Café geben. Jetzt haben wir hier auch die Auflage. Eigentlich war auch der Coworking Space mal für einen gastronomischen Betrieb ausgelegt. Das habe ich dann downgraden lassen, dass ich da Bürofläche draus machen konnte, weil 1200 Quadratmeter Gastrofläche.
Das ist viel.
Ja, also gut, da ist auch ein bisschen Backoffice drin, so, aber oder Back-of-House, so korrekterweise. Ja, das ist natürlich, dann bist du vielleicht noch bei 700 Quadratmeter Gastrofläche. Das ist aber trotzdem viel.
Immer noch viel, ja, genau.
Aber das war schon von Anfang an geplant. Es gibt auf jeden Fall dieses Café, wo einfach alle Menschen reinlaufen dürfen. Und es gibt dieses Pop-Up-Restaurant, wo ja auch alle Menschen reinlaufen dürfen.
Weißt du noch, wenn du das erste Mal die Idee zu einem solchen oder zu diesem Projekt hattest?
Ja, ich habe sogar das erste Scribble noch.
Ja?
Ja.
Wann war das?
2018. Anfang 2018.
Und aus welchem Bedürfnis heraus ist das passiert?
Ja, schöne Grüße an dieser Stelle an meinen ehemaligen Chef von Golfino, wo ich Marketingleiterin war. Und ich, glaube ich, einfach irgendwann genug hatte von diesem Job und mich einfach gelangweilt habe, nicht weil der Job unspannend war, also Golfino war Weltmarktführer im Golfbereich, schon auch ein spannendes Unternehmen gewesen, aber einfach weil ich glaube, mich das so sehr, vielleicht auch nicht meine Motivation befriedigt hat. So, und ich wollte einfach einen Ort haben, an dem man gerne arbeitet, der einfach schön ist, wo es gutes Essen gibt, wo es eine gute Mittagsversorgung gibt. Und ich habe in der Zeit, ich war in so einem Food-Stammtisch, oder so ein Stammtisch von Food-Startups, weil ich immer so schon so als Marketingberaterin oder meinem Marketingbauchladen halt irgendwie unterwegs war. Ich war damals in Elternzeit, weil ich 2014 Zwillingsmädels bekommen habe und habe dann gesehen, dass es keinen Hub in Hamburg gibt, bei dem alle zusammenkommen, um voneinander zu lernen, um sich auch mal Fragen zu beantworten. Und aus dieser Motivation heraus ist das Foodlab entstanden. Also wenn man es mal runterbricht auf, das ist entstanden, damit ich eine gute Mittagsversorgung habe.
Manchmal sind es so ganz, diese ganz niedrigschwelligen Bedürfnisse, die man hat. Ja, aber ganz wichtiges Bedürfnis, ja.
Total, und guter Kaffee.
Wissen wir ja. Guter Kaffee ist auch wichtig.
Ja.
Du warst ja in der Food-Szene unterwegs vorher, das hast du ja gerade gesagt.
Nein, ich komme eigentlich aus der Werbung, dann habe ich mal einen kurzen Weg ins Marketing gemacht und habe mich dann mit Food-Startups umgeben, was aus diesem Food-Blog heraus kam, den ich 2012 gegründet habe. So, und der dann
also
damals...
Du warst ja schon nicht...
Nein.
Das war ja keine unbekannte Sache für dich, sondern...
Nee, aber ich habe nie im Lebensmittelbusiness gearbeitet, ne?
Ja, das
also,
macht ja nichts.
So, aber na klar, ich hatte schon immer eine...
Du hattest
eine,
ja viel Erfahrung, du kanntest viele Leute und irgendwie ein Faible dann für die Startups.
Totale Leidenschaft für Startups, totales Leidenschaft für Essen, totale Leidenschaft für alles, was neu ist und ja.
Gab es denn zu der Zeit viele Startups oder genug Startups im Food-Bereich in Hamburg?
Wir waren 2016, waren wir glaube ich sogar mal Hochburg der Food-Trucks, also der Anzahl an Food-Trucks.
Ja?
Ich glaube, wir hatten so knapp 100 Food-Trucks in Hamburg.
Eieiei.
Das hat sich jetzt gewandelt und ja, Startups schon, auf jeden Fall. Also das war so die Zeit von Ankerkraut und Lemonade.
Die sind da alle gestartet?
Ja, beziehungsweise waren, haben sie auch so, die waren schon da und dann waren, genau,
abgehen,
waren
ja.
Genau, Fritz Cola, so, die gibt's ja schon länger, aber das war schon so ein Food-Startup-Hype, wobei das noch sehr manufakturig war. Also, und wenn du da mal im Handel drin warst, das war schon, oh krass, du bist im Handel.
Ja gut, das ist ja immer die Hürde. Ne? Wie nehme ich die nächsten Steps und da saßt du jetzt mit drin in diesem...
Ja.
In diesem
2016, da saß ich mit drin und dachte mir... Ja,
in diesem Stammtisch und hast dir die Probleme angehört.
Total. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Das ist in so einer Stadt wie Hamburg. Jetzt bin ich schon auch Lokalpatriotin, muss man dazu sagen.
Bist du Hamburgerin?
Ja.
Ja, gut.
Ja.
Nee, also gut. Nee, ja, gut.
Ja, gut, okay,
wir reden
gut.
Weiter.
Ansonsten hätten wir, ja, sonst hätten wir jetzt abgebrochen. Nee, tatsächlich auch, also mehr als die vierte Generation. Ja, ich habe aber nicht Hamburger geheiratet, also das, genau, der fühlt sich aber als Hamburger, somit ist es auch
ja,
okay.
Ja, das ist auch gut, das sollen sie auch, ne?
Ja, ja, genau. Genau, also somit, ja, war das 2016, 2018 war das schon so, das war alles noch sehr in den Kinderschuhen und ja, kurz vor der Pandemie war es dann ja so, wenn ich bei 3 auf dem Baum war, hatte irgendwie ein Investment an der Backe, also diesen 4 Jahren hat sich so viel gedreht. Also das ist schon doll. Und Hamburg ist einfach ein gelernter Testmarkt. Das darf man gar nicht so unterschätzen.
Was glaubst du, woran das liegt?
Tja, gute Frage. Ich glaube, dass Hamburg ja immer so ein bisschen hinterher ist. Das bemängeln wir ja auch alle mal in Sachen Gastro. Dass Trends einfach sehr lange brauchen, bis sie dann hier in Hamburg auch ja, Fuß fassen. Ich glaube aber vor allem, dass das auch so ein Stück weit an der Mentalität liegt. Also zum einen ist Hamburg einfach eine Handelsstadt. Und ich glaube, das, was hier Fuß gefasst hat,
bleibt.
Das bleibt.
Mhm.
So, deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, sich mit einem neuen Trend in Hamburg durchzusetzen. Aber wenn er in Berlin durch ist, dann kannst du hierher kommen und dann kannst du gucken, ob der wirklich Relevanz hat oder nicht.
Ja, das stimmt. Naja, und Hamburg ist natürlich auch immer traditionell schon ein Melting-Pot für unterschiedliche kulinarische Erlebnisse gewesen.
Total.
Ob jetzt Gewürze, Kaffee, Tee, Südfrüchte, was auch immer hierher kam oder auch im frühen Jahren, was weiß ich, Fischhandel, Dörrfischhandel und. Also das ist Unverteilort natürlich auch.
Und inzwischen ist es die direkte Einflugschneise aus Kopenhagen. Also wir sehen das in unserer Community, wie viel Startups wir aus also vor allem Kopenhagen haben, die auf den deutschen Markt wollen.
Okay, die aber es da schon geschafft haben, weil in Kopenhagen gibt es ja eine vitale Szene. Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen Vorbild für euch, ne?
Absolut.
Ja, ja.
Ich habe in Kopenhagen ganz viel gesourced und gescoutet.
Wie viele Jahre weiter sind die gewesen? So 10, 15?
10.
Ja.
Ja, ich habe mich damals mit Mia Maya unterhalten, die den CPH Foodspace betreibt, die ganz offen war und also ganz süß hat sie sich Zeit genommen für mich und hat da irgendwie wirklich erzählt. Jetzt wahrscheinlich nicht von den krassesten Herausforderungen, aber
ja, sonst ja, ein bisschen schon müssen wir die
wahrscheinlich. Aber das war total schön, diese Szene da auch zu sehen, wie die auch lebt und wie die sich weiterentwickelt, da konnte man sich schon sehr viel von abgucken. Aber machen wir uns nichts vor, wenn ein Startup aus Kopenhagen herkommt und die da schon vielleicht nicht mehr so ganz so startupig sind, hier in Deutschland sind sie auf jeden Fall wieder ein Startup. Und jetzt haben wir ja den Vorteil, dass wir Norddeutschen einfach diesen Skandi-Chic so mögen. Das heißt, die werden hier auch sehr, sehr dankbar aufgenommen.
Ja, ja, ja. Also die Achse ist ja schon stark, ne?
Gen Total.
Norden. Also ich erzähle das auch immer. Ich bin häufiger, also ich persönlich bin sogar häufiger in Kopenhagen als in Berlin.
Ach, Kopenhagen, das flirrt einfach, das vibriert, das ist irgendwie anders. So,
und das ist auch irgendwie eine andere Einstellung zu dem Ganzen.
Total.
Ne? Ich glaube, das ist ja auch die Frage immer, wie verkopft gehe ich an sowas ran, nicht? Und da habe ich auch immer den Eindruck, dass die Skandinavier da ein bisschen lockerer rangehen. Klar, es ist Business.
Auf jeden Fall entstehen da viel schneller Läden. So, und ich glaube auch, dass sie eine viel internationalere, das ist so mein Eindruck, das, was ich mitbekomme, dass die Einstellung einfach viel internationaler ist. Das ist in Deutschland irgendwie nicht so. Hier hast du Deutschland, weil du irgendwie auch so Dreh- und Angelpunkt bist. Zumindest was den Retailmarkt dann angeht für Österreich, Schweiz.
Reicht auch von der Bevölkerung erstmal, ne?
Ja.
Also wenn du Deutschland als Markt hast, dann hast du ja schon mal einiges geschafft.
Total. Und gleichzeitig, wenn du dann in den dänischen Supermarkt gehst, ey, mir geht da das Herz auf. Wirklich, wenn du da irgendwie reingehst und du siehst, was da für Produkte liegen, das ist
selbst im normalen Supermarkt, ne? Selbst beim Supergruxen, ne? Wirklich. Oder was weiß ich,
ja. Allein schon die Bäcker, also die Bäckereiketten da, das ist, was heißt Ketten? Also auch da hast du halt nicht irgendwie so einen Quatsch, der da am Tresen liegt, sondern das ist. Da ist Sauerteig nichts Besonderes.
Wir haben natürlich das auch, aber nicht in der Ausprägung, nicht? Wir haben dafür immer noch das Herkömmliche, das viele Leute ja als ausreichend bezeichnen oder sagen, alles andere ist zu teuer. Wobei, da bin ich ja auch immer nicht dabei, nicht?
Ja, ach, wenn wir bei dem Bäckerbeispiel bleiben. Also wie viele Bäcker haben wir zum Beispiel in Hamburg noch?
Also richtige Bäcker.
Ja, Bäckereien. Die richtig backen. Also wirklich so ein Bäckereibetrieb, wo hinten gebacken wird und vorne wird verkauft.
Ja, nicht so viele.
Sag mal eine Zahl.
50?
26. Und wenn ich wohne in Winterhude, wenn ich mich mal umgucke, wie viele Bäckereien ich da habe, das sind schon viele.
Ja, klar.
Aber davon ist nicht einer, der einen Bäckermeister hinten stehen hat oder eine Bäckermeisterin.
Ist es ja auch ganz spannend, dass es ja auch eigentlich von der Auszeichnung oder Bezeichnung dieser Geschäfte anders laufen müsste. Ne?
Ja.
Also in Frankreich ist das zum Beispiel eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Man dürfte sich ja eigentlich nicht Bäckerei nennen dürfen hier. Ne?
Stimmt.
Oder? Sondern
irgendwie. Grüße gehen raus an Maren Tobaben, die gerne, was wollte die machen? Die wollte Bäckereiartikel, glaube ich, verkaufen in Form eines Startups und hat dann ihre Konditormeisterin, glaube ich, gemacht. Hat nochmal mit Mitte 30 eine Ausbildung angefangen und hat dann ihre Meisterin gemacht, damit sie das verkaufen kann.
Ach, weil sie sonst nicht hätte verkaufen dürfen.
Ja.
Hm, stimmt. Da hast du ja noch die
Meisterhürde. Ja. Mhm. Oder hier das Lowinskis in Eppendorf.
Ja.
Der hat ein fantastisches Sauerteigbrot. Darf aber nicht am Stück verkaufen.
Albern.
Ja.
Albern.
Ja.
Gut, aber Regeln sind nun mal da, ne?
Ja.
Regeln sind da und die hast du natürlich auch erfahren bei der Gründung, nehme ich mal an.
Ja, schon.
Wie machen wir denn jetzt mal weiter? Wir müssen ja jetzt mal uns einen sauberen Strang jetzt zulegen. Ne? Wir waren jetzt bei Startups, aber eigentlich waren wir auch dabei, wie das Foodlab entstanden ist. Wählen Sie A oder B? Welchen Weg möchten Sie weitergehen? Wir treffen den anderen Weg nachher später wieder.
Ja, dann machen wir mit B.
Ja, okay. Was war B?
Möchten Sie A mit Ihrer Frau B?
Okay.
Ja. B. Wie ist das wie ist das Foodlab entstanden? Also habe ich ja schon erzählt, ich habe aus einer Leidenschaft heraus für Food-Startups oder für Food und für Startups und auch aus einer persönlichen Not heraus, also und damit meine ich jetzt nicht mein Bedürfnis nach gutem Essen und gutem Kaffee am Arbeitsplatz, sondern dass ich mich einfach irgendwann nach 5 Jahren Elternzeit auf dank der Zwillingsmädels, das war so dieser Joker, den man damals mitbekam, ich mich ja irgendwann mal der Frage stellen musste, was möchte ich eigentlich in Zukunft machen? Und für mich war diese Elternzeit schon so ein Scheideweg. Also es war für mich so ein Punkt in meinem Leben, wo ich nochmal entscheiden durfte, was möchte ich eigentlich machen? Möchte ich zurück in ein Unternehmen, worauf ich ehrlicherweise gar keine Lust habe, weil es mich überhaupt nicht befriedigt hat.
Wäre einfacher gewesen.
Wäre bestimmt einfacher gewesen, ja. Ich hätte wahrscheinlich auch einen ganz anderen Weg einschlagen können und hätte zurück in die Werbung gehen können. Hätte ich auch. Oder mich nochmal komplett neu bewerben, wollte ich aber nicht. Für mich war dieses, ich möchte gerne frei sein. Jetzt ist der größte Hohn, ehrlicherweise, dass ich noch nie so unfrei war wie jetzt mit einem Foodlab und 1200 Quadratmetern und einem Mietvertrag, der noch knapp 10 Jahre läuft.
Ja.
Aber ich bin in meinem Kopf frei. Ich muss mich nicht rechtfertigen, außer von mir selber. Jetzt habe ich auch keine InvestorInnen drin. So, aber ich muss mich generell jetzt erstmal irgendwie nicht mal rechtfertigen. Außer vor mir selber wahrscheinlich. Und da habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mir einfach mal kurz meine Möglichkeiten, mein Potenzial, also ich habe wirklich ein Coaching gemacht und habe dann überlegt, was kann ich machen? Und dann hatte ich so 5 Projekte auf dem Tisch und habe dann entschieden, das wird es. Also dieses die Idee mit dem Foodlab, das klingt jetzt irgendwie, war zwar die größte von allen, aber ja, warum eigentlich nicht? So, dann habe ich mich umgeguckt, habe einen Businessplan geschrieben, habe schon mal so ganz vorsichtig erstmal erzählt, und das war ja immer noch so, wenn du eine Idee hast, besser nicht erzählen, nicht, dass es dir jemand klaut. Da war ich relativ schnell drüber hinweg, weil ich dachte, Leute, ich bin so weit in meinen, erstmal das, und ich bin so weit in meinen Gedanken, das muss jetzt erstmal jemand machen. So, zumal das hat ja auch gar keiner verstanden, diese Idee. Also immer, wenn ich fertig war mit meiner Erzählung, war immer so, kannst du nochmal von vorne?
Oh ja, okay. So,
und dann habe ich gesehen, okay, diese Foodlab-Idee, die taugt mir und die passt zu mir. So, und dann habe ich einfach sehr laut die Klappe aufgerissen, habe mich so ein bisschen selber ausgetrickst, damit ich nicht mehr zurück konnte, damit man mich nicht als Spinnerin abtut. Und dann ist so Schritt für Schritt, das war wirklich sehr organisch, ist das gewachsen. Also ich habe einen Architekten kennengelernt, der mir diese Fläche gezeigt hat. Ich habe eine Freundin, die auch gleichzeitig Controllerin ist, die hat mir das einmal runterskizziert. Und so habe ich Stück für Stück, habe ich mir mein Haus hier gebaut irgendwie. Und hab dann, also wortwörtlich, weil ich habe das hier übernommen, da war das ein Rohbau. So, und dann dieser Architekt, der war zum Glück auch noch Bauleiter im Nebenberuf. Und dann war ich auf einmal Bauherrin und er war der Bauleiter. Und ich habe einen Mietvertrag verhandelt über 11 Monate und habe mir das irgendwie alles hin und her gerechnet. Habe mit der Bank gesprochen, die mich glücklicherweise unterstützt hat. Und ja, dann habe ich hier angefangen.
Und konntest du noch mitgestalten hier dann? Baulich?
Alles.
Alles. Also das alles. Ist, aber das mach mal dann, wenn du noch nicht genau weißt, wie es denn aussehen wird. Und du jetzt auch noch nicht irgendwie das schon mal ein paar Jahre gemacht hast, ne? Also wie, das ja, ist allem, schon.
Ich habe immer gesagt, ich würde nie ein Haus bauen, weil wahrscheinlich wären mein Mann und ich hinterher geschiedene Leute. Aber das hat mir hier den größten Spaß gemacht. Ja, ich fand das richtig toll. Bisschen nervig war der Baustaub, aber ansonsten hat es mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jetzt war ich vorher in Kopenhagen, habe mir da natürlich viel angeguckt, habe dann der Architekt, also Ralf Kürbitz hier aus der Hafen City von Heirot und Kürbitz, der hat schon relativ viele Gastros in der Hafen City gebaut, also Hobenkück zum Beispiel, Strauß Falco, Table. Okay. Ja. Der hatte schon also Erfahrung mit der Hafen City, mit der Gastro und hat vor allem auch so eine Liebe für Perfektion und für Einfachheit und Klarheit. Und der hat sehr schnell verstanden, was ich für einen Designanspruch habe, also wo ich hin will. Das ist jetzt nicht so, dass ich mich so auch zu Hause einrichten würde, da wohnen wir gefühlt ganz anders, aber das ist schon so, dass der verstanden hat, wo ich hin will. Und ich habe ehrlicherweise, es sah hier genauso aus wie vorher. Also wie im Rohbau, nur dass jetzt hier ein Tresen steht und ein bisschen Glas und ein paar Servietten an der Decke hängen. So, aber vom Gefühl her war es dasselbe.
Die Idee, diese Simplizität zu haben und auch diesen, wahrscheinlich dann diesen Freiraum, auch für alle die unterschiedlichen Ideen, die hierher kommen, dass die gar nicht irgendwie vorgebrieft sind durch irgendwas.
Also ich finde auch, dass der Geist, der steckt hier wirklich in den Mauern. Das heißt, hier herrscht wirklich eine total,
wir streicheln mal die Wände.
Das ist hier Ytong, die stand vorher noch nicht, aber gut. Aber die stand auf jeden Fall. Aber nein, der steckt hier wirklich so ein bisschen in den Mauern oder in den Glaswänden und das ist schon irgendwie eine besondere Atmosphäre. Vielleicht hat es auch mit dem vielen Wasser zu tun, das uns umgibt, aber hier dürfen Gedanken schon auch mal fliegen.
Bist du denn im Nachhinein jetzt, wie lange seid ihr jetzt hier drin insgesamt?
6 Jahre.
6 Jahre. Noch mit der Standortwahl zufrieden?
Absolut.
Oder? Ja.
Also ich wusste ja, worauf ich mich einlasse.
Ja, genau. Aber manchmal sagen wir, hätten sich ja die Bedürfnisse ändern können und man sagt,
ich würde an den Gegebenheiten ein bisschen was ändern. Ja. Also ich glaube, ich würde der Hafen City GmbH vielleicht mal erzählen, es wäre schön, wenn man hier irgendwie mehr Werbung machen könnte, dass wir da draußen vielleicht mal irgendwie.
Das dürft ihr nicht, hier darf man nichts aufstellen. Ne?
Ja, das ist einfach auch ein wahnsinniger Wind hier, das muss man dazu sagen.
Ja, das merkt man, sieht man jetzt auch.
Das, was du aufstellen darfst, das wird halt umgeweht.
Aber ihr seid ja mittlerweile auch viel in den 6 Jahren viel mehr noch reingewachsen in die Hafen City, beziehungsweise ihr wart Randgebiet und mittlerweile ist ganz viel um euch herum entstanden.
Total.
Es hat sich eben entsprechend erweitert. Aber kommen wir mal zum Anfang. Ne? Mhm. Also dann irgendwann bist du ja fertig. Mhm. Fertig ist man nie.
Fertig
aber
gebaut, Türen
fertig
auf.
Gebaut, Türen auf. So.
Tja, da wurden nur noch die Küchen.
Und da standen jetzt die Startups.
Ja, also zumindest ein paar.
Ja.
Maren, lustigerweise, war unsere allererste Coworking-Mieterin. Das fällt mir gerade an dieser Stelle ein. Ja. Genau, wir haben aufgemacht, eigentlich auf Druck, weil nämlich unser damaliger Wirtschaftssenator Michael Wirst-Hagemann sich angekündigt hatte und der hat einen ziemlich engen Terminkalender gehabt und somit stand nicht zur Wahl, ob wir am 17. oder am 18. aufmachen, weil der hatte am 16. Zeit. Gut, haben wir am 16. aufgemacht, der war 2 Stunden hier, hat erstmal schön überzogen und hat dann festgestellt, oh, das ist ja krass, wie viele Food Startups hier sind, weil wir natürlich alle eingeladen haben, die wir irgendwie kannten. Und dann waren hier schon so, glaube ich, also locker 50, 60 Leute in der Bude. Dazu irgendwie 20, 30 Pressepeople und ja, dann war irgendwie hier Highlife in Tüten. Das war auch zwischen 2 Lockdowns, das darf man auch nicht vergessen. Die Leute hatten irgendwie nicht so richtig viel zu tun, also beziehungsweise sind nicht weggefahren. Somit war das schon für uns sehr günstig.
Und waren froh, dass sie auch mal rauskommen.
Genau, und es gab auch mal ein paar andere News als die aktuellen Corona-Zahlen. Das hat unsere Pressearbeit sehr erleichtert. Genau, und dann haben wir aufgemacht und sind, glaube ich, einfach sehr blauäugig gestartet. Also ich vergleiche so eine Neueröffnung immer mit so einer Landung, also meistens mit einer Bruchlandung. So, vor allem wir hatten alle keine Ahnung, was wir hier tun. Also das Startteam, wir waren alle so, ja, keine Ahnung, wir machen halt das erstmal auf und wir machen alle nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Und am Vorabend haben wir hier alle noch so Aufkleber von irgendwelchen Kaffeetassen abgepult und das Studio war da, wo wir gerade nicht rein konnten. Das war von oben bis unten voll mit Pappkartons. Aber ja, wir haben erstmal aufgemacht und dann kamen die ersten und ich habe natürlich vorher auch schon ordentlich die Werbetrommel gerührt. Ich habe regelmäßig Baustellenführung durchgeführt. Und dann waren die ersten im Coworking Space in den Küchen, saßen im Café, haben sich für eine Membership angemeldet. Ja, wobei Memberships hatten wir damals noch gar nicht. Damals hatten wir nur Coworking Space, kleines Paket, großes Paket. So, und dann sind wir, glaube ich, mit unseren Aufgaben gewachsen. Dann kam aber ehrlicherweise auch nach 3,5 Monaten der 2. Lockdown. Dann waren wir erstmal länger zu, als wir auf hatten. In der Zeit ist aber dieses Pop-up-Fenster entstanden, wo wir unten einfach in einer unserer Küchen hatten wir ein, also haben wir immer noch ein Fenster, das haben wir aufgemacht,
da durfte so, die rausverkaufen.
Zur Hälfte, und dann haben wir aufgemacht, genau, und haben rausverkauft. Und dann stand da jeden Tag stand ein anderer Gastronom, Gastronomin, oder die es werden wollten, hinter dem Fenster und haben ihr Mittagessen rausverkauft. So, und in der Zeit haben wir uns mehr zur Gastronomie hin entwickelt.
Ja, und das was war für die natürlich auch ein kleiner Markttest war, ne? Weil die konnten ja alles Mögliche ausprobieren. Ja,
oder
hier.
Einfach Beschäftigungstherapie.
Auch wichtig. So. Wichtiger sogar.
Total. Und einfach Socializing, weil wir durften hier ja Leute zusammenbringen, weil wir hatten einfach viel Platz unten am Buenos Aires Kai und haben dann standen die Leute da an einem 2 Meter Abstand und haben sich ihr Essen rausgeholt. Ja. Wir hatten immer von 12 bis sold out, weil wir immer nicht sagen konnten, bis wann das geht. Also die meisten hatten so 150 Portionen dabei. Manche waren nach 1,5 Stunden weg, manche nach 2,5 Stunden. Aber sold out waren sie irgendwie alle.
Ja,
so, cool. Und dann haben wir das einfach munter weitergemacht und es war irgendwie einfach schön. Und was ich besonders beeindruckend fand, ich habe mir irgendwann mal die Zahlen durchgelesen. Wir hatten insgesamt 29 verschiedene Konzepte und 11 Neugründungen.
In dem Rahmen.
In dem Rahmen.
Wahnsinn. Und gibt's die noch, die Neugründung?
Ja, also heute die Hummus Bar. Die Hummus Bar ist ja inzwischen in der Viva Levante.
Ja.
Die gibt es noch. Wir haben noch ein anderes Cookie-Business. Die hat noch ganz lange gemacht, bis sie, glaube ich, selber irgendwann Mutter geworden ist und hat sie es, glaube ich, eingestellt. Ich müsste jetzt mal nachdenken, wer dann noch so war. Aber also selbst Miguel war hier und hat direkt erstmal den Rauchmelder ausgelöst, weil er natürlich als guter Mexikaner erstmal alles verbrennen lassen muss.
Er gehört dazu.
Nora vom Speis war hier.
Ja.
Ach, es waren ganz viele hier. Ich wüsste, hier im Ramen-Festival von Lesser Panda war damals da.
Ja, ja. Also schon eine ganze Menge, die Plattform nutzen, ne? Oder
total
genutzt haben damals.
Total.
Sag mal, und ich muss Balten ja.
Balten und Balten.
Ja.
Haben hier Okonomiyaki und haben. Was haben sie noch gemacht? Dogbocki? Och,
ja.
Aus selbstgemachtem Reismehl?
Ja.
Klar, macht man ja mal so.
Ja, ja, klar. Ja gut, aber das ist natürlich so ein Forum dann oder so ein Platz, wo man das wirklich austesten kann.
Total.
Und das hat sich dann ja auch relativ schnell rumgesprochen, dass man hier heißen Scheiß kriegen kann. Ne?
Wahnsinn.
Und immer was anderes. Wie lange liefen die Pop-Ups immer so? Eine Woche, zwei oder eine Woche, ne?
An dem Pop-Up-Fenster? Ja? Ein Tag.
Ein Tag nur?
Ein Tag.
Ach so, aber ihr habt, ach so, später liefen die dann länger, die Pop-Ups.
Die Pop-Ups, die waren ja, wir sind ja direkt gestartet mit unserem eigenen Pop-Up.
Ja.
Anna von Gliem war hier, ja, beziehungsweise The Food. Die hat die ersten 3 Wochen mittags gemacht. Wir haben abends gemacht. War auch total verrückt, dass wir irgendwie so ein Ding eröffnet haben und abends nochmal munter Pop-up gemacht haben. Mit einem mexikanisch-dänischem Konzept.
Ja,
weil wir dachten, wir wollen uns mal selber der Stadt vorstellen. Klar, wenn du nichts zu tun hast, machst du abends noch so ein Pop-up.
Du, man muss ja erstmal probieren.
Ja, voll. Total. Also das war auch verrückt. So im Nachblick. Und dann haben wir jeden Monat haben wir 2 verschiedene Pop-ups gehabt. 1 mittags und 1 abends. Also jeden Monat 2 Neueröffnungen. Das ist Selbstmord. Machen wir heute nicht mehr.
Nee, ist gut. Und ihr hattet ja dann trotzdem auch noch die Startups.
Ja, ja.
Ne, die ja weiter betreut werden wollten. Wie waren denn, du hast gesagt, kleines Paket, großes Paket, glaube ich ja, eben. Wie sah denn das aus? Also ich habe mich hier beworben oder wie sieht es heute aus?
Nee, du konntest dich, also bewerben musstest du dich gar nicht. Du konntest einfach sagen, ich hätte gern 3 Tage Coworking oder 5 Tage Coworking und dann war das okay. Und erst, ich glaube, 1,5 Jahre später haben wir Memberships entwickelt, dass wir gesehen haben, okay, es wollen gar nicht alle hierher, beziehungsweise nachdem ja niemand einen Coworking-Space nutzen durfte, weil wir einfach eine Maskenpflicht oder weil wir einfach, also wir waren auch zwischendurch, weiß ich, waren wir 2 Wochen einfach zu, weil kein Bereich geöffnet werden durfte. Und dann aus dieser Not heraus haben wir Memberships irgendwann uns ausgedacht, sodass man diese Memberships einfach nutzen konnte, ohne dass du hier einen festen Schreibtisch hattest.
Ja, okay. Aber die, sag mal, die ganze, das ganze Unterstützerprogramm drumherum, was ihr den Startups anbietet, das ist dann auch erst entstanden, oder?
Ja, das ist entstanden. Also jetzt haben wir sind ja keine Beratungsbude, das muss man dazu sagen. Wir sind ja nicht so, dass wir für dich dein Business machen und dich an die Hand nehmen und dir One-on-One-Kontakte machen, sondern das ist eine Plattform, es ist ein Netzwerk, es ist eine Testfläche. Das heißt, wenn du hier bist und dich für eine Membership anmeldest zum Beispiel, dann hast du die Möglichkeit, an verschiedenen Events teilzunehmen. Das sind entweder so Wissens-Events, bei denen du was lernst, zu gründungsrelevanten Themen, oder es ist, wir haben so Deep Dives auch mal mit dem Labor oder mal mit Markenrechtern und so weiter. Patentrecht ist ja dann irgendwie gerade bei so Rezepten immer ein bisschen tricky. Oder wir haben einfach Schulungen zu den Küchengeräten, die wir unten haben. Und dann kannst du halt an sowas alles teilnehmen. Manchmal ziehen wir auch aus auf die Internorga und haben dann da so eine lustige kleine Bühne. Und
eine kleine Bühne ist gut. Dieses Jahr war sie schon ein bisschen größer als klein.
Ja, ja, ein bisschen größer. genau, und ziehen dann dahin und machen da ein lustiges Unterhaltungsprogramm. Dann laden wir aber auch einfach mal einen Handel ein, also Einkäuferinnen und Einkäufer vom Retail und Wholesale und oder Großhandel. Und dann können die Startups vor dem Einkauf pitchen und im besten Falle landen sie dann in irgendeinem Regal, in irgendeinem Supermarkt. So, inzwischen haben wir unser eigenes Regal hier im Westfield bei Rewe. Da können wir dann relativ auf der schnellen, auf der Fastlane Produkte reinschießen.
Da kann man schon mal einen Produkttest machen. Und werden die dann auch verkostet? Kann man die da auch verkosten bei Rewe?
Kann man auch machen. Ja, genau. Man kann auch Promopakete buchen. Genau. Ja. Genau. Aber so funktioniert das. Und wenn mal jemand ganz lieb fragt, ob man mal irgendwie einen Kontakt aufmachen könnte, dann machen wir das auch mal.
Aber das heißt, es gibt so einmal festen Ablauf oder feste Programme.
Es gibt Termine.
Punkte, genau. Und Termine. Und dann gibt es ganz, ganz viel Kleines drumherum wahrscheinlich, nicht? Also auch, wo man da nochmal so individuell auch was machen kann und muss.
Total, ne? Auf jeden Fall. Wir sind ja wirklich sehr umtriebig. Also ich hatte heute Morgen gerade irgendwie einen Termin, wo sich nochmal wieder neue Möglichkeiten ergeben haben. Weil das ist ja immer so, ich bin für den Bereich, also nicht nur Geschäftsführung und Finance, Controlling, Personal und so weiter zuständig. Mein Hauptjob ist ja eigentlich nur Business und die Geschichte des Foodlabs erzählen. Und wenn ich irgendwo hingehe, dann nehme ich halt immer so sportlich 100 Geschichten mit, die ich im Hinterkopf habe und immer gucke, für wen kann ich was irgendwie auch Gutes tun und wie kann das für alle auch irgendwie gut sein. So funktioniert ja das Foodlab, dass wir einfach eine Gemeinschaft sind, dass wir eine Shared Economy sind und dass das für alle hier irgendwie erschwinglich ist, weil sich das geteilt wird. So, und da kann man auf jeden Fall immer ganz viel auch Kleinigkeiten am Wegesrand mitnehmen und gucken, wo will man hin. Wenn ich jetzt, bestes Beispiel ist, glaube ich, That's Kimchi. Die haben hier angefangen und wollten eigentlich Kimbap machen. Also so koreanische Reisrollen. So, die haben das dann als Catering-Modell relativ schnell verworfen, hatten hier ein Pop-Up, hatten dann irgendwie noch ein Pop-Up in der Stadt, haben dann irgendwann festgestellt, ah ja, Kimchi, wir machen den ja eh, irgendwie wird der auch gefragt. Dann sind sie auf einmal Großhändler oder ja, Produzent für den Handel geworden, also für den Großhandel und beliefern heute die Gastronomie, haben gerade mit Salomon irgendwie so ein Kimchi-Patty entworfen, also ne, oder machen mit Hela jetzt irgendwie so eine Kimchi, so ein Kimchi-Gewürz oder waren bei Jim Block als Kimchi-Burger. Also die haben wirklich eine Reise, die waren hier in der Community, waren im Accelerator-Programm, waren im in den Küchen, sind ausgezogen, sind nach wie vor Member, die können wir wahrscheinlich bald als MentorInnen anfragen. Also die haben so alles mitgemacht, was
aber
geht.
Aber das ist dann ja zum Beispiel, das ist dann ja so eine Geschichte, so eine Erfolgsstory, auch wo man auch genau aufzeigen kann, was haben die davon gehabt, dass sie hier bei euch waren, ne?
Und total.
Wo wurden die dann geguided oder wo haben die sich dann weiterentwickeln können? Ob des ganzen Netzwerkes, was sie da mitbekommen haben.
Und auch die Sichtbarkeit, die wir immer geben.
Ja.
Also ich glaube schon, dass viele Startups gar nicht an dem Punkt wären, wo sie heute sind, wenn wir nicht als Verstärker, also die wird es bestimmt trotzdem geben. Die würden bestimmt auch genauso erfolgreich sein, aber vielleicht ein bisschen zeitverzögert. Weil wir natürlich auf allen Ecken und Enden als, ja, als Multiplikator und als Verstärker agieren können.
Naja, mittlerweile achtet man ja auch darauf, ne? Was habt ihr da im Programm oder Accelerator-Programm wird wahrscheinlich am meisten drauf geguckt, ne? Wen habt ihr da? Und wenn man da natürlich auch eine Track Record hat und sagen kann, also von denen, ne? Die wir haben, sind total. So und so viele was geworden.
Ja, wir haben wir eine Erfolgsquote von 75%.
Wow.
Das ist natürlich
75%. Okay, wie wird die gemessen?
Naja, wie viele machen pro Batch weiter?
Mhm.
Also wie viele machen einen eigenen Laden, Foodtruck?
Stimmt, das heißt ja, machen weiter. Ne? Also den Erfolg könnt ihr natürlich nur bedingt messen.
Total.
Aber, überhaupt,
ne, aber wie viele überleben nach 3 Jahren?
Ja. Ja, so. Ja, stimmt.
Und da haben wir wirklich nach wie vor eine Erfolgsquote von 75%, was ich wahnsinnig viel finde. Im Gegensatz zu den Retail-Startups. Ja, das ist...
Ja.
Also das ist so eine Schere, die sich da aufmacht.
Wie viel habt ihr denn in den 6 Jahren jetzt hier durchgeschleust?
Also an
Pop-Ups. Gibt doch wahrscheinlich auch eine Alumni-Liste hier, ne?
Ja. Also an Accelerator-Pop-Ups würde ich sagen knapp 50. Ja. Ein bisschen drüber, vielleicht so ein bisschen drüber, weil ein Jahr hatten wir 10 Startups. Ansonsten an Gastro-Pop-Ups über 90. Und ich würde sagen, Memberships, weiß ich nicht, 200?
Hm. Nun hast du natürlich auch im Laufe der Zeit auch ein Gefühl wahrscheinlich dafür entwickelt, zu sagen, okay, die haben eine gute Chance, so mit dem, was sie jetzt haben. Und an den anderen muss man vielleicht nochmal ein bisschen arbeiten und die werden es eher schwer haben.
Ja.
Ne? Kann man schon sehen, oder? Du hast also schon so eine Hit-Nase wahrscheinlich entwickelt.
Ja, meine Coachin sagt ja immer strategische Intuition und nicht Bauchgefühl. Das ist, schon,
sag ich mir.
Also ich glaube, ist gut. Also ich glaube, es ist zum einen, es ist Bauchgefühl, aka strategische Intuition. Manchmal habe ich das Gefühl, das könnte was werden, weil ich aber diesen Trend so toll finde und dann stimmt aber vielleicht die Gründungsperson dahinter nicht. Letztendlich sind für mich 2 Faktoren entscheidend und ich bin ja auch jedes Jahr, ich darf jedes Jahr noch in der Jury von unserem Accelerator sein und darf dann auch mit auswählen, wer da reinkommt, wobei ich auch nur eine Stimme von 12 bin.
Ja?
Also
du hast nicht mehrfach.
Nee,
keine,
ich darf nicht mehrfach voten. Nee. leider nicht. Ich wünschte, ich würde manchmal einfach sagen, ich mache jetzt hier eine Chefin-Entscheidung.
Hast du dir ja selber irgendwann mal auferlegt, diese Regeln?
Ja. Nee, tatsächlich sind für mich 2 Faktoren entscheidend. Einmal, wie doll willst du das? Und wie viel Fokus packst du drauf? Wenn jemand sagt, ich gründe jetzt mal in Teilzeit, da verdrehe ich innerlich die Augen und denke mir, gut, dann können wir es auch gleich sein lassen.
Sagst du den Leuten das auch?
Ja, kommt drauf an, wer es ist und an welchem Punkt sie sind.
Wenn du denkst, du kannst die noch drehen sowieso oder die drehen sich selber noch,
dann
muss man denen vielleicht nicht gleich den...
Nee,
ziehen, ne?
Nein, weil das Schlimmste ist ja auch erstmal Demotivation.
Ja.
Aber wenn die so schon, ich würde mal sagen, im Saft sind und jetzt sich überlegen, kündige ich meinen Job, das ist ja auch was, ne? Bin ich jetzt, komme ich aus einem Job, bin ich in einem Job, So, da würde ich vielleicht jetzt auch sagen, naja gut, also vielleicht würde ich jetzt nicht meinen gut bezahlten Beraterjob bei EY kündigen, um eine vegane Marmelade zu machen. Kommt aber auch auf da aufs Konzept oder auf den Businessplan drauf an. Da würde ich vielleicht nochmal irgendwie sagen, guck doch nochmal hier, mach doch vielleicht erstmal nochmal so ein paar Tests. Aber wenn jemand schon so niedrigschwellig einsteigen kann und sagt, aber ich habe auch noch das Projekt, dann mache ich noch das, dann mache ich das und das und das, dann würde ich, glaube ich, sagen, weißt du was, dann lass es einfach.
Dann überlegst du dir nochmal, was wirklich dein Fokus ist. Ja. Aber du sagtest, es kommt auf die Person an oder das Team an. Wie viel macht das aus, Team, Person? 60%, 70%?
Ja, 80%, würde ich sagen.
Ja, okay.
Also, weil letztendlich das Team ist mir ehrlicherweise immer egal. Mir geht es immer um den Gründer oder die Gründerin.
Ja, okay.
Wie doll will man das? Und das ist vielleicht etwas, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe. Ich bin hier mit einem Team, mit einem sehr starken Team angetreten zur Eröffnung. Die habe ich auch gebraucht am Anfang. Aber das ist ein ganz anderes Team, was ich heute habe.
Die sind gar nicht mehr dabei.
Man sagt ja auch immer, das Team, mit dem du startest, ist nicht das Team, mit dem du wächst. So, und ja,
es sind auch wahrscheinlich andere Fokus, ist ein anderer Fokus.
Total.
Ne? Aber also, gilt's auch.
Wir sind heute längst, wir sind immer noch Spielwiese, aber wir machen nicht mehr jeden Scheiß heute mit. Weil ich heute viel mehr auf die Zahlen gucke und sage, okay, lohnt sich das? Wenn da 5 Leute mit beschäftigt sind, dass wir eine schwarze Null schreiben, sorry. Hier wollen alle Gehälter haben, hier muss auch eine Miete bezahlt werden, dann lohnt sich das nicht. So, wenn wir Minus machen, noch viel weniger. Wenn da aber ein Plus bei steht, dann können wir mal drüber sprechen. Und deswegen, glaube ich, würde ich heute ganz anders entscheiden als damit. Also, glaube ich, weiß ich, dass ich heute anders entscheiden würde als damals, weil ich ja auch viel gelernt habe. Ich bin ja auch als Unternehmerin gewachsen.
Wir lernen ja alle, ne? Ja, klar.
Total.
Hier war ja auch ganz viel unbekanntes Terrain.
Dann. Ja, total grüne Wiese.
Ja. Aber wir sprachen vorhin von Trends, ne? Und was man so kommen sieht und dass Hamburg jetzt vielleicht nicht so die heißeste, der heißeste Ort, ich sag's mal, für Hypes ist. Mhm. Ne? Trend ist ja schon vielleicht ein bisschen substanzieller. Ja. Aber hast du ja Sachen gesehen oder gehört, oder wo du sagtest, oh Leute, das ist schon durch, oder das habe ich ja noch nie gesehen. Aber hast du da so festgestellt, dass es dann so eine Bündelung an Themen gibt? So, was weiß ich, wir haben von Kinchi gesprochen, Korea. So, plötzlich kommt alles mit Korea. Mm. Oder ist das so eine Ballung dann auch immer?
Ja, ich glaube, das kann man ganz gut sehen, dass welches asiatische Land jetzt nach dem nächsten kam und wo die Reise hingehen wird. Dann kommen natürlich auch so Trends von außen. Das Thema Kombucha war zum Beispiel am Anfang, also 2020 war das irgendwie total, oder das stimmt gar nicht, 2016 bis 2018 war das total so ein Ding. Dann, gut, Gastronomie tot, Kombucha irgendwie auch nicht so, weil das hat ja keiner zu Hause gemacht. Dann kam aber dieser ganze Fermentationstrend im Lockdown, so mit, wir fangen mal mit Sauerteig an, also auch da wieder relativ niedrigschwellig. Und jetzt kommt zum Beispiel das Thema Kombucha wieder in Hamburg. Habe ich das Gefühl.
Ja? So, aber nicht als einziges. Was kommt denn sonst noch?
Viel Getränke, viel. Nach Hamburg kommt jetzt gerade viel so Plant-Based Meat.
Ja.
So, also die ganzen Fleischalternativen, die vorher so im Foodtech-Bereich in Berlin angesiedelt waren, die kommen jetzt eher nach Hamburg. Da merken wir gerade viel. Und was merken wir noch viel? Südamerikanische Zutaten. Also zum Beispiel ganz spannend. Was heißt spannend? Also ich fand's schon irgendwie cool. Wir haben so eine Riesenkugel Gewürzpaste. Also muss man sich vorstellen wie so ein Maggi-Würfel, aber halt in riesengroß und rund. Als Kugel kannst du halt so reinschmeißen. Gut, jetzt haben die Mexikaner kochen für mehrere Leute als wir. Aber das fand ich jetzt irgendwie so, das ist auf jeden Fall für den deutschen Markt irgendwie ein bisschen innovativer. Ja. So, weil ich habe noch kein Startup erlebt, was sich mit Brühwürfel. Also sind es immer irgendwelche Fonds oder irgendwelche so, aber den Brühwürfel nochmal neu gedacht, weil es einfach eine Tradition ist in Mexiko oder weil es das schon da lange gibt, das ist nochmal was anderes. Und ich habe das Gefühl, da kommt es gerade eher her, dass es in anderen Ländern schon ja ganz ja zum Standard oder zur Traditionsküche gehört und jetzt
das, die dann rüberschwappen.
Schwappt es rüber. Ja.
Hast du mal ein schönes Beispiel für uns, was du richtig gut fandst und was du abgefeiert hast?
Oh, total.
Kannst auch drei sagen.
Oh, habe ich ein paar. Also richtig abgefeiert habe ich Vanozza, als der Mozzarella auf Pflanzenbasis.
Ah ja, ja, stimmt.
Also Plant-Based Mozzarella. Ja. Die habe ich richtig abgefeiert, weil der einfach richtig Fäden zieht und ich das so gefeiert habe, als die hier damals in der Tür standen. Dann Kimchi Mayo. Also ist Familienhighlight bei uns.
Ja.
Ist wirklich nicht Grundausstattung
mehr,
inzwischen.
Nicht mehr wegzudenken, ja.
Gar nicht. Gerne auch in der Familienpackung. Die muss ich mir dann nochmal heimlich da abgreifen.
Familien oder schon Industrie oder Gastropackung?
Ja, Gastropackung. dann Kolminatz, Erdnussbutter. Richtig toll. Ja. Haben wir gerade seit, wann sind die denn dabei?
Steht ja, da vorne.
Steht vorne, hab seit anderthalb Jahren, glaube ich.
Ja.
Sind jetzt gerade eins geworden. Ja.
Eins.
Mhm. Genau. Standen bei uns 2024 auf einem Weihnachtsmarkt als Verkostung, konntest du nicht kaufen, aber alle Leute, die davor standen, waren so, ich will das jetzt aber kaufen und die waren so, ja, ja, aber geht noch nicht. Ja, okay, wo ist die Warteliste?
Ja, so, ja, das ist auch schön, ne?
Richtig, richtig lecker, auch da absolutes Essential bei uns zu Hause, ist nicht mehr wegzudenken, ich kaufe keine andere Erdnussbutter mehr.
Achtest du denn darauf, wie die hergestellt sind, dass das auch, sagen wir mal, unter guten Bedingungen produziert wird.
Ja gut, die produzieren hier, deswegen weiß ich, woher es kommt.
Dann ist gut, ja. Aber gibt es da für dich Grenzen, wo du sagst, Leute, das ist irgendwie ein unsauberes Produkt oder unter Bedingungen hergestellt, die finde ich jetzt nicht.
Ja, das zum Glück bringen das Startups nicht so mit, ne? Also die meisten Startups sind schon
die,
so, dass sie das...
Die kommen da eher später hin, unter Umständen, ne?
Genau, das ist es eher, dass du halt irgendwann sagst, ah, jetzt muss ich aber Kosten sparen.
Ja, der Grundstart ist immer anders, ja, das stimmt.
Genau, deswegen müssen wir uns da, glaube ich, nicht so den Kopf machen. Wir werden natürlich auch immer zum Thema Nachhaltigkeit befragt, weil das, ich weiß gar nicht warum, irgendwie unterstellt jeder in einem Startup, dass die automatisch nachhaltig arbeiten. Gut, jetzt kommen die Erdnüsse von Kolminatz, kommen jetzt nicht aus der Region. Kleine Überraschung. So. Und ja, aber ich weiß ja, unter welchen Bedingungen die produzieren. Und es gibt ja verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit. Ökonomisch, ökologisch, sozial. Also da kann man ja sich verschiedene Aspekte angucken. Und du kannst, glaube ich, nicht immer alles bedienen. Aber du kannst auf jeden Fall einen Großteil bedienen. Und wenn du guckst, dass du irgendwie ja faire Löhne hast und die einen sind in der Richtung mehr nachhaltig und die anderen in der anderen Richtung.
Ja. Isst du alles? Oder gibt es bei dir irgendwelche Produkte, die du nicht isst?
Ich esse jetzt nicht so gerne Leber und Nieren auch nicht so gerne.
Generell nicht so?
Ja. Na, bei Herz ist schon das so ein Hühnerherz, ja. Das ist schon okay. Das ist jetzt aber auch die Einstiegsdroge, würde ich mal was sagen. So, aber ich glaube, alles andere, da bin ich jetzt nicht so ein Riesenfan von. So muss ich nicht zwingend
also
haben.
Also nicht Innereien, so Fisch?
Alles.
Alles?
Ja.
Austern?
Alles.
Alles, okay. Und du sagst auch, zumindest einmal probieren, wenn es dann nicht so ist, dann...
Total.
Ja?
Ja, also das schönste Erlebnis ist ja auch immer das, was ich versuche, meinen Kindern mitzugeben. Das schönste Erlebnis hatten wir tatsächlich, waren wir an meinem Geburtstag im 108, der kleinen Tochter vom, oder der kleinen Schwester, weiß ich auch nicht, vom Noma. Gibt es ja leider nicht mehr, das 108. Da waren wir, ich weiß gar nicht, wie viele Gänge das waren, 10? Vielleicht haben wir auch die kleine Variante gemacht, weil mit 4-jährigen Kindern so. Und da haben wir, die hatten halt überraschenderweise keine Kinderkarte. So, meine Kinder haben sich den ganzen Abend von sehr gutem Sauerteigbrot mit Butter und Himbeersaft ernährt. Und haben aber, wir haben immer so ein Spiel gespielt, dass wir geguckt haben, weil ich bin kein Verfechter von, wir packen mal die digitalen Medien aus im Restaurant oder generell am Esstisch. Und dann haben wir einen Gang kam und uns angeguckt, aha, wie sieht denn das aus? Welche Farben sind da drin? Wie riecht das? Und dann auch mal, okay, welche Konsistenz hat das? Wie schmeckt das? Und meine Tochter, also eine von beiden, hat dann tatsächlich da die Gurke mit dem geräucherten Eigelb einfach weggezogen. Und ich dachte so, cool.
Ja.
Vielen Dank.
Das ist immer High-Class-Ernährungsbildung, ne?
Ja, weil das auch, weil mir das einfach total am Herzen liegt und so diese Weltoffenheit denen mitzugeben und zu sagen, probier es wenigstens einmal.
Wenn man da spielerisch rangeht, ist das natürlich auch toll, als man sagt, du musst das jetzt essen.
Total. Ja? Und wenn du es nicht magst, ist es total okay, aber probier es doch wenigstens.
Ja, finde ich auch. Und da gibt es dann auch ganz großartige Erlebnisse ja bei Kindern, ne?
Da muss man nur einmal nach Frankreich gucken.
Ja.
So, wie die das machen, da kann man sich sehr viel von abschauen.
Da kann man sowieso viel sehen, aber auch da ist natürlich nicht alles so großartig. Was habe ich gerade gelesen? Bis in die 60er Jahre haben die Kinder auch einen Anspruch gehabt auf 0,2 Liter Wein.
Wirklich?
Ja. zur Mittagspause.
Okay. Ja, alles klar.
Hat man irgendwann abgeschafft, komisch.
Ja, komisch. Wobei, vielleicht schlafen die dann, vielleicht ist das ja, der Grund, warum die einfach... Ja. Weil in Frankreich ist es ja so, du bist ja ab dem dritten Monat, musst du wieder ab, oder nach dem dritten, bis drei Monate zu Hause, dann gehst du wieder los. Und da wirst du ja irgendwie auch dran gemessen, ob dein Kind schon durchschläft oder nicht. Vielleicht lag das am Rotwein.
Ja.
Oder am Wein.
Gibt es ja auch in verdünnter Form dann.
Ja gut, aber wenn ich meinen Kindern irgendwie mittags erstmal 0,2 Wein reinkippe, klar schlafen die dann.
Über den ganzen Tag verteilt.
Ach so.
Und Anspruch, das musstest du nicht trinken, war keine Pflicht.
Okay.
Ja? Getränke, sagtest du, ist gerade Trend.
Mhm.
Und dann natürlich.
Ist ja immer ein Trend in Hamburg, ne? Also Getränke sind ja immer.
Ja, aber du sagtest ja gerade so ein bisschen Bündelung.
Ja.
Oder ein bisschen mehr.
Ja.
Auch da gibt's, worauf ist da der Fokus? Natürlich alcohol-free und dann auch viele Ersatz. Ich finde ja Ersatzprodukte finde ich immer so scheiße.
Ja.
Das ist ja nicht der richtige Begriff, aber.
Nee, Alternativen, ja.
Alternativen, nennen wir es Alternativen.
In allen Bereichen. Also jetzt mit dem ganzen Matcha-Latte-Trend. Oder Hype. So kommen.
Ist es mehr? Oder bleibt Matcha? Oder?
Ja, bleibt noch eine ganze Weile, glaube ich.
Ja, okay.
Das ist schon so, dass wir auch viele Milchalternativen sehen. Es kommen auch immer wieder mehr und mehr. Manche gehen auch wieder und dann kommen wieder andere. Dann wird das Sortiment einfach auch ein bisschen breiter bei einigen. Das sehen wir. Dann das ganze Thema Limos und alkoholfreie Alternativen. Das sehen wir. Sirupe, aber ohne raffinierten Zucker. Ja, also vor allem das Thema alkoholfreie Getränkebegleitung. Das ist auf jeden Fall ein Thema.
Ja, gut, das wächst auch noch, ne?
Total.
Das ist ja auch spannend. Und
das wird ja auch
immer, wird ja auch immer besser.
Ja.
Kommt ja auch immer besseres Zeug, finde ich auch.
Total.
So, sagen wir mal, in Spitzenrestaurants da, wo sie es selber machen, beziehungsweise auch Alternativen, die man schon im Retail erwerben kann, die richtig gut sind, ne?
Also wenn ich überlege, ich habe 2019 habe ich im Geranium eine komplette alkoholfreie Getränkebegleitung gehabt mit Sparkling Tea.
Ja, mit Sparkling Tea. Ja.
Ja,
nur Sparkling Tea, die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ja,
und dann habe ich versucht, den hier zu finden. Ja, keine Chance.
Ja, da sind wir wieder in Kopenhagen, ne?
Ja,
dass die da
aber auch die kommen gerade alle aus Kopenhagen. Also die alkoholfreien Getränkealternativen, die kommen tatsächlich gerade aus Kopenhagen noch.
Okay. Bottleneck, Marktetablierung. Mhm. Ne? Also das ist ja immer noch, du hast vorhin davon gesprochen, also dass ihr da auch unterstützt, aber das kann man auch natürlich nur bedingt machen, nicht im vollen Umfang, weil ihr kriegt jetzt ja wahrscheinlich keine großen Listungen hin, nationwide.
Also wir arbeiten ja mit Partnern.
Aber nicht für jeden.
Also ich meine,
das ist ja keine Garantie, sowieso keine Garantie, die man aussprechen kann, ich wollte eigentlich darauf hinaus, ist das Nadelöhr kleiner geworden oder wird es größer? Wird Retail aufmerksamer und auch was vielleicht Regionales angeht?
Die Kunst im Retail ist es ja nicht reinzukommen, sondern drin zu bleiben. So, weil du bist per se meistens ein bisschen teurer als die Konkurrenzprodukte. Du hast noch keinen großen Namen. Du kannst auch nicht permanent an jedem Kühlregal in Deutschland stehen oder an jedem Verkaufsregal und in einem Dauerpitch sein, kann sich ja nicht durch 800 teilen. Und somit, glaube ich, ist es da die Kunst drin zu bleiben. Deswegen empfehlen wir immer, mach mal erst dein Brot- und Buttergeschäft mit der Gastro. Also wenn du da irgendwo gelistet bist, dann kannst du dich mal auf den Retail konzentrieren. Ich glaube, dass es wichtig ist, seine Nische zu finden und seinen Platz zu finden. Und wenn du den gefunden hast, oder vielleicht hast du auch erstmal ein anderes Produkt, was du dann erstmal aus der Schublade holst, damit du die Gastro beliefern kannst, um dann mit deinem Retail-Produkt zu kommen. Weil Retail-Produkt wird dich nicht über Wasser halten. Wenn du raus bist, weil du 4 Wochen lang keinen Artikel verkauft bist, dann kommst du auch so schnell nicht wieder ins Regal rein.
Es gibt einen Schuss, ne? Es gibt einen Schuss und da musst du dir natürlich auch überlegen, was das alles bedeutet, auch was es nachziehen kann. Auch wenn es plötzlich richtig gut läuft und explodiert, musst du ja auch drauf eingestellt sein.
Total.
Weil du musst ja auch liefern können. Und diese Verpflichtung gehst du ja auch ein,
vertraglich.
Weil das ist ja nicht nur, ist ja kein Handshake-Deal, den man macht in der Regel.
Das ist beim Großhandel auch so, also beim Foodservice, aber da hast du von vornherein eine ganz andere Abnahmemenge.
Ja.
So, da lohnt sich das ja. Wir sehen das ja hier im Café. Machen wir einen Apfelkuchen oder backen wir 20 Apfelkuchen? Ja, die Person, die da steht, muss eh bezahlen und die kriegt vielleicht in einer Stunde auch mehr als einen Apfelkuchen hin. So, das ist mal so im Kleinen runtergebrochen und so läuft das ja in der großen Produktion im Zweifel auch. Also in der größeren, wir reden ja nicht hier von großen Produktionen, die über die Maschinen.
Ja, ja, genau. Was ist denn das größte Learning für dich, das du so gemacht hast in den letzten Jahren, 6 Jahren? Weil ich meine, da sprachen wir vorhin drüber, weil man lernt immer weiter.
Gute Frage. Ich glaube, ich habe so ein paar Learnings. Wahrscheinlich aushalten. Gründen ist wirklich kein Sprint, es ist ein Marathon. Das wusste ich vorher schon, aber erfahre das sehr am eigenen Leib. Und dass du immer für das Unternehmen denken musst und nie für die Einzelperson. Gerade wenn du ein Team hast. Das sind, glaube ich, so die härtesten Learnings, weil ich manchmal auch Entscheidungen treffen muss oder musste, die ich wahrscheinlich als Privat-Christine so nicht getroffen hätte, aber als Foodlab-Geschäftsführung mit einer Verantwortung ja auch anderen Menschen gegenüber einfach treffen musste.
Ja, ja, verstehe.
Und ich glaube, das sind so meinst, die größten Learnings. Mhm.
Die Unterstützung, die du erfahren hast, also sagen wir mal auch die Stadt, ne? Und wieso geht die Augenbraue hoch? Ist Hamburg ein guter Platz dafür gewesen, für dich zu gründen? Und hast du Unterstützung erfahren, die du erfahren wolltest?
Ja und nein. Also ja, ich würde immer wieder in Hamburg gründen. Ja, aber hat aber damit zu tun, dass ich glaube, Hamburg ist ein total schöner Ort, um zu gründen. Nicht, weil wir Wasser und schön grün haben, sondern weil es ein überschaubarer Ort ist, wo sich die Szene kennt und wo du sehr geführt gründen und wachsen kannst. Und weil ich einfach Hamburgerin bin und mich hier sehr sicher gefühlt habe mit meiner Entscheidung, in die Hafen City zu gehen. Und ich jetzt in, keine Ahnung, wie viele Anfragen hatte ich in den ersten 4 Wochen, möchte ich das nicht auch in Bremerhaven, München, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Münster, Oldenburg, ich weiß nicht wo machen. Meine Antwort war immer nein, weil ich mich in anderen Städten ja gar nicht so sicher fühle. Also ich wüsste jetzt nicht, wo gründe ich oder wo stelle ich so ein Foodlab in München hin oder wo in Berlin oder Köln oder you name it. Habe ich Unterstützung von der Stadt Hamburg erfahren? Wir haben mal eine Förderung für ein Accelerator-Programm bekommen. Da haben wir aber auch 10 Startups aufgenommen und das war letztendlich eine Plus-Minus-Null-Nummer. Hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht? Ja. Weil das Foodlab, glaube ich, inzwischen schon etwas ist, wo relevant Arbeitsplätze geschaffen werden, wo relevant Steuergelder gezahlt werden, nicht nur, weil wir das tun, sondern weil andere Unternehmen hier draus wachsen, weil hier einfach Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entstehen.
Mhm. Ja, klar.
Und da hätte ich mir, glaube ich, manchmal ein bisschen mehr Weitblick und ein bisschen mehr Schnelligkeit von der Stadt gewünscht. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Herr Westhagemann damals hier reingekommen ist, das hat uns natürlich schon sehr geholfen. Aber ich würde mal sagen, die Unterstützung, die wir bekommen haben, die ist schon immer eher aus der Privatwirtschaft gewesen und durch persönliches Netzwerk. Also wenn ich überlege, ich glaube, die erste wirklich richtig große Unterstützung, die kam über ein Netzwerk, die mich wiederum mit Unilever verknüpft hat, die sofort Partner geworden sind für 2 Jahre und hier eine relevante Summe bezahlt haben pro Jahr. Was mir aber jetzt nicht, dass die das Foodlab finanziert haben. Die haben auch keine Shares oder sowas gehabt, gar nichts. Sie waren einfach Kunde und haben aber mir vor allem das Selbstvertrauen auch nochmal gegeben, dass die daran glauben. Weg, also ja. Warum soll ich da nicht dran glauben? So, und das nächste war Christian Rach, der mir den Kontakt zum Abendblatt aufgemacht hat und ich damit eine Titelseite im Abendblatt hatte. So.
Und da hat Print seine Wirkung, auf jeden Fall.
Und zieht wiederum weitere Presse nach sich.
Ja, ja, klar. Das stimmt. Naja, ich frage, weil Hamburg natürlich, wie wir ja beide wissen, sich auch das Food-Thema auch ein wenig auf die Fahne geschrieben hat und ja auch gerne über Hamburg hinaus gerne scheinen möchte und glänzen möchte. Und in dem Zusammenhang fand ich das sehr interessant. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht weitergehen kann.
Genau.
Das ist ja, gibt ja immer noch viel zu tun.
Total.
Ja.
Jetzt ist die Förderlandschaft ehrlicherweise auch in Hamburg sehr auf Tech. Und ich verstehe das auch, dass da viele Dinge bedient werden müssen. Aber es ist einfach auch ein Stück weit an den Menschen, die entweder da eine größere Priorität draufpacken oder nicht. Letztendlich am Ende steht immer der Mensch, der es entscheidet, will ich das oder will ich das nicht und in welchen Fokus haben wir jetzt gerade.
Es gibt halt viele Felder und da muss man sich für welche entscheiden.
Total.
Ich meine, umso besser, umso schöner, dass es eben auch so gelungen ist und auch mit privatwirtschaftlicher Förderung.
Total.
Dass es da wohlwollende Menschen gibt und das ist eben auch wichtig. Und dafür ist, glaube ich, eine Stadt wie Hamburg auch gut.
Und es ist nicht so, dass wir gefördert wurden, ne? Sondern das ist wirklich, die bekommen da schon alle Leistungen dafür.
Mhm.
So, aber
es ist trotzdem, ich sag mal, es ist eine Unterstützung, ne?
Total.
In einer frühen Phase, wenn man da sagt, okay, wir glauben an euch, wir machen damit euch was. Und auch nicht uneigennützig, weil wenn das, was da hervorkommt, kann ja auch interessant für diese Firmen sein, die da aktiv sind. Wenn du nicht hier bist, gehst du viel essen und wo gehst du essen?
Das kommt immer so in Wellen, ob ich viel essen gehe oder nicht. Also im Moment gehe ich gerade sehr viel essen, was aber damit zu tun, dass ich für die Szene im Newcomer-Bereich getestet habe. Ich gehe gerade schon sehr viel essen.
Das war aber klar, dass du Newcomer machst, ne? War ja logisch.
Ja. Also mein absolutes Lieblingsrestaurant gerade. Das Ugly Duckling.
Ja.
Das finde ich großartig. Und ich liebe aber nach wie vor auch Tacos.
Tacos?
Ja.
Ja? Und wo isst du die?
Ich überlege gerade, warte, in diesem kleinen Häuschen, jetzt fällt mir der Name gerade ein, nicht ein. In diesem kleinen Häuschen gegenüber von der Rindermarkthalle.
Kleines Häuschen gegenüber.
Wer ist denn das?
Erkenne ich gar nicht.
Muss aber hingehen.
Ja?
Ja. Sensationell.
Okay.
Lieb ich sehr.
Ja?
Draußen sitzen.
Sehr schön.
Ist ein ganz kleiner Miniladen, aber da lieb ich es einfach. Und ich mag auch nach wie vor das Café Paris, aber das hat eher emotionale Gründe.
Ja, gut.
So.
Ist dann immer noch mal ein guter Anlaufpunkt.
Ja.
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 Finde ich auch. Testest du gerne Neues denn?
Unfassbar
jetzt musstest
gerne.
Du ja nur testen.
Ja, ich
den
liebe
Newcomer.
Das.
Ja?
Ja, liebe
aber
ich
du sehr. Hast du auch Stammlokale?
Wie Stammlokale. Also lustigerweise gehe ich, seitdem ich ein eigenes Café habe, nicht mehr so häufig Kaffee trinken. Habe ich irgendwie nicht. Ich hätte so gern eins.
Wollte
aber
ich gerade sagen, möchtest du das?
Ja, ich möchte gerne eins haben. Ich möchte gerne ein Stammrestaurant haben.
Nee, aber so, wo du hinkommst und sagst, Christine, wie geht's dir?
Nee, habe ich
jetzt
nicht.
Jetzt hab ich ja irgendwie so ein, ich wollte gar nicht so ein
italienisches.
Wollte ich gar nicht, tut mir leid.
Nee, alles gut. Ja, habe ich nicht, aber hätte ich gerne.
Ja, gut.
Welches würdest du mir empfehlen?
Ja, das ist ja so eine persönliche Sache.
Ja, hast du eins? Hast du eins?
Ich weiß es immer nicht. Nee, so richtig auch nicht. Weil ich bin ja dann eher ähnlich wie du unterwegs.
Ja.
Aber es gibt welche, in die komme ich immer wieder. Und das ist dann aber auch standortbedingt. Also ich bin häufig im Klinker.
Ja.
Ich bin häufig im Reichlich. Ich bin aber auch das ist eher traditionell bedingt in der Brücke. Und
war ich noch nie.
Was siehst du?
Ja, jetzt.
Und also.
Da gehe ich als nächstes hin.
Und dann gibt es auch immer so Sachen, da komme ich alle 2 Monate und sage, da muss ich jetzt hin. Batu ist zum Beispiel so eins.
Ja.
Da muss ich alle 2 Monate hin und und da gibt es natürlich viele andere, zu denen ich viel zu selten komme, aber gerne hingehe. Was weiß ich, zu Maurizio ins Zeig müsste ich häufiger gehen.
Ja, auch schön.
Köhr
auch, toller Laden.
Köhr auch.
Ich glaube, ich hatte sogar ein Stammrestaurant. Ne?
Gibt es nicht mehr?
Das Filet of Soul.
Ja, okay.
Ich glaube, das wäre mein Stammrestaurant gewesen.
Ja, gut.
Habe ich auch. Es gibt so 2 Restaurants, da habe ich es einfach nie geschafft, was anderes zu essen. Und das war eines davon.
Kannst du kochen?
Ja.
Was ist denn dein Signature?
Oha.
Oder was wird in der Familie abgefragt am
Abgefragt, glaube ich, jeden Sonntag Pfannkuchen.
Ja, Apfelpfannkuchen oder was?
Ja,
oder?
Am liebsten Apfelpfannkuchen, selbst geerntet.
Ja. Und karamellisiert die Äpfel oder eingebacken?
Ja, klar.
Ja. Nee. Entschuldigung.
Ja, aber dann im eigenen Saft karamellisiert. So, und dann Teig drauf und dann so.
Aha.
Mhm. Am liebsten auch
mit. Und dann gekippt.
Ja, genau.
Natürlich. Im Ofen fertig gezogen oder?
Nö, die Zeit haben wir. Wir haben zwei Kinder zu Hause, die Zeit haben wir dann nicht. Da ist der Hunger dann so groß. Mhm. Das ist, glaube ich, so, aber allein schon aus einem Daily Habit heraus, ehrlicherweise. Und gar nicht. Also, sie sind auch lecker, so ist nicht, aber. Boah, ansonsten Signature. Ja, ich habe 11-jährige Mädels, ne? Also die sind halt gerade mehr so auf Lotus Cheesecake und Lachs Reisbowl und sowas.
Ist doch süß, ist doch
da
toll.
Da ist schon viel Trend gerade auch angesagt.
Das ist doch aber ein guter Punkt, dass wir jetzt nochmal hier zum Ende kommen mit den Warm-up-Fragen, die ich vorhin nicht gestellt habe.
Ja.
Ne? Cool-down-Fragen, dann nennen wir sie jetzt mal. Ne? Alster oder Elbe?
Alster.
Schanze oder Eppendorf?
Eppendorf.
Fischbrötchen oder Burger?
Fischbrötchen.
Oh, Fine Dining oder Streetfood?
Ah.
Du musst dich entscheiden.
Streetfood.
Frühstück oder Dinner?
Frühstück.
Kaffee oder Matcha?
Kaffee.
Selbst kochen oder essen gehen?
Da kann ich mich nicht entscheiden. Weil selbst kochen kann ich, also ich esse halt auch meistens das, was ich nicht zu Hause selbst kochen kann oder will.
Gut.
So, ich könnte jetzt zum Beispiel.
Mal einen Unentschieden, akzeptieren wir hier eins. Frühaufsteherin oder Nachteule? Oder beides. Geht ja auch.
Nee, das kann ich nicht. Ich brauche meine 8 Stunden Schlaf. Aber inzwischen eher Frühaufsteherin.
Ja.
Das
was heißt
die
das?
Allergie.
Was heißt früh?
Ja, schon so 6:30 würde ich am liebsten. Es sei denn, die Allergie schlägt zu, dann brauche ich morgens ein bisschen länger. Mhm.
Strukturiert oder kreativ chaotisch?
Strukturiert.
Natürlich, weil selbst wenn es anders wäre, ne, würdest du es nicht sagen.
Kreativ, ja, aber nicht kreativ chaotisch.
Ja. Vision oder Detail?
Ja, Vision.
Ja, ich muss das fragen.
Ich bin die schlechteste Projektmanagerin aller Zeiten, glaube ich.
Foodtrend testen oder Klassiker perfektionieren? Auch das ist nicht einfach.
Ah.
Man will sie einem ganz einfach beantworten, die Frage, aber...
Klassiker perfektionieren.
Okay. Lokal oder international? Oder regional oder international?
International.
Hey, international?
Ja.
Aha.
Kommt auch da, glaube ich, ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Also den Herbst, den, glaube ich, würde ich immer beantworten mit regional.
Ja.
Also so September. August, September, weil ich diese Zeit einfach liebe. Ich habe auch immer FOMO, wenn ich dann in Urlaub fahre, aber ich denke, oh Gott, jetzt kriege ich ja die Ernte nicht mit. Und jetzt kriege ich...
Na, ist das so?
Ist wirklich so.
Oh.
Ich liebe das halt einfach auf den Markt zu gehen und dann so all das, was da jetzt gerade so, ja, auf, was da so auf die Tresen kommt oder auf die Theken kommt, zu kaufen. Deswegen habe ich dann manchmal wirklich so ein bisschen FOMO, dann wegzufahren.
Ich musste jetzt aber noch eine Frage erfinden, ne? Roher Fisch oder gekochter Fisch?
Roher Fisch.
Ah, und dann in welcher Zubereitungsform?
Ceviche gegangen.
Hätte ich mir gar nicht gedacht.
Nein.
So, und dann, nee, ich hatte noch was. Ich wollte eben noch was. Wein oder Bier?
Wein, ich trinke gar kein Bier.
Nee?
Nee.
Rotwein oder Weißwein?
Rosé.
Wie, Rosé?
Ja.
Ein Glück, dass wir hier nicht in der Sommelier-Runde sind.
Ja, da
bist du ja gebasht, abgebasht.
Ja, ich weiß.
Gut, ich sag's nicht weiter.
Nee, okay.
Welchen Rosé?
Ah.
Ja, Domänen Ort mögen wir alle, aber für jeden
am
Tag.
Am allerliebsten, na? In Form von Bubbles.
Ja?
Also am allerliebsten Rosé-Champagner.
Ah, bitte. Das ist doch mal. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das heute Abend kriegen. Wir sehen uns heute Abend schon wieder. Wir sind auf dem Event heute Abend zusammen.
Am liebsten Rosé-Champagner mit einem Krabbenbrötchen. So.
Ja, Nordseekrabben.
Da muss ich eine Story zu teilen. Weil es wirklich, also, und ich glaube, das zeigt immer sehr, wie doll ich dem Food verankert war. Also zum Thema Krabben, ich weiß noch, wie ich mit meinem Großeltern in der Küche saß und mal Krabben gepult habe. Und zum anderen weiß ich noch, wir haben, ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Klasse, das war 5. Klasse. Da sind wir, ich glaube, nach Amrum gefahren und es war irgendwie Februar und wir mussten mit dem Eisbrecher irgendwie gerettet werden oder so oder da irgendwie dahin gebracht und ich habe mir eine Nordseekrabben-Schaumsuppe bestellt mit 11 und alle anderen waren so, Entschuldigung, was tust du da? Und ich fand das aber so geil. Das werde ich nie vergessen.
Hast du die Geschichte mal deinen Töchtern erzählt?
Nee, aber die eine wäre auf jeden Fall auch dafür zu haben. Die ist
Nordsee-Krabben-Schaumsuppe.
Ja.
Ja, guck mal.
Richtig geil.
Da warst du ja richtig schon drauf, ne?
Total. Total.
Gab zwar keine Bubbles dazu, also nee. Zumindest keine mit Alkohol.
Nee, vielleicht dafür gab es so ein...
Nesenalko vielleicht oder so?
Nee, es gab dann irgendwann Friesentee mit Friesentee. Einer Waffel und heißen Kirschen und Sahne. Das war auch okay.
Aber dann die Kirschen eingelegt, ne? Mit ein bisschen Alkohol, da hast du den Alkohol wahrscheinlich. Das nee, für Kinder nicht.
Keine Ahnung, weiß
ich nicht. Nein, das gibt's nicht. Nee, ja, wir könnten noch endlos weiterquatschen. Ja, ne? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Nee, doch. Ich würde mal sagen... ich möchte nochmal zu den Startups ganz kurz kommen. Du hast jetzt von den Trends gesprochen, die jetzt gerade da sind. Jetzt möchte ich aber hier mal Orakel hören. Was sollte denn kommen? Oder was würdest du gerne unterstützen wollen?
Oh, ich würde dieses ganze Algen-Game. Das finde ich richtig gut.
Ja, mach ich mit.
Ich finde, es darf noch richtig viel Alge kommen.
Ja.
Ja, Anja und ich planen Algen-Pop-up.
Ja. Und dann wisst ihr, mit wem ihr da reden müsst, ne?
Ja, I know.
Soll ich dir ein paar Algen mitbringen nachher?
Ja, gerne.
Zum Spielen?
Ja. Voll gerne.
Ich habe noch ein paar Packungen da.
Ja, voll gerne.
Ja.
Ja, aber wir planen einen Algen-Pop-up. Und ich glaube, dass wir langsam in diesen Ube-Trend reinkommen. Also nach Matcha kommt Ube.
Das ist dieses... Das sagt mir gar nichts.
Ja,
wollt ihr das kennen? Oder nee. Ist das so?
Nee. Ja, das ist auch so ein Trendding.
Wo kommt das her?
Gute Frage. Ursprünglich glaube ich aus, ich kenne es nur aus den Philippinen. Also da Südostasien, würde ich mal sagen. Ich weiß aber nicht, wo sie ursprünglich herkommen. Müsste ich jetzt googeln, weiß ich nicht.
Was ist das für ein Grundprodukt?
Ich glaube, es ist eine Wurzel. Ich kenne es halt auch nur als okay. Pulver. Und es gibt halt gerade so in den Trendlegen so Ube-Latte, Ube-Cheesecake. Das ist dann lila. So,
Das habe ich, glaube ich, schon gesehen.
Ja.
Okay, aber das wird groß oder könnte?
Zumindest Hype.
Hype.
So. Und ich glaube ja sehr fest an die afrikanische Küche, an die West-, also an die zentralafrikanische Küche, dass die noch kommt. Ja. Glaube ich sehr dran, so in den nächsten 10, 15 Jahren. Ich glaube, dass wir irgendwann noch mehr Plantane im Supermarktregal sehen.
Warum nicht, ne? Ja, könnte, ich meine, ist ja auch komplett. Große Range, ne? Was es da gibt.
Total.
Was wir noch nicht kennen und was wir nicht verarbeiten. Wir werden das beobachten und werden das überprüfen. Spätestens ja. In, ne?
10, 15 Jahren sprechen wir nochmal.
Dann sage ich jetzt aber erstmal ganz herzlichen Dank, dass du hier für der Hamburger Podcast Inside Rede und Antwort gestanden hast. Christine.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Das war mir ein
Fest. Und ich gucke immer noch auf die Elbe. Die Sonne scheint immer noch. Die sagen immer alle, in Hamburg scheint die Sonne nicht. Ne?
Ja, ist totaler Schwachsinn. Also wenn immer alle sagen, in Hamburg ist so schlechtes Wetter, dann bin ich ja wirklich die größte Widersprecherin.
Das machen wir auch nur, damit wir die Stadt auch für uns haben.
Ja, korrekt. So, also hier ist eigentlich immer schön.
Ja, danke schön.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Und das war's auch schon wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns sehr darüber, wenn Sie uns eine Bewertung geben. Gerne 5 Sternchen, dann werden wir und unsere Gäste noch sichtbarer, haben noch mehr Hörer und geben all denen, die hier bei uns zu Gast sind, eine noch größere Fläche, was uns natürlich ein großes Vergnügen bereitet. Und wir hoffen natürlich auch, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dann ist nämlich meine Kollegin Regine Marxen dran und hat wieder einen wunderbaren Gast aus dem Feld Kultur, Kunst oder Wirtschaft. Also, bis dahin, herzlichen Dank und wir sagen
Tschüss!